Liebe Geschwister und Freunde, es ist eine Freude und Ehre, hier in München sein zu dürfen bei euch. Bevor ich zum Thema komme, sei es mir erlaubt, nochmal auf das Buch hinzuweisen. Ich glaube, es ist ganz gut geschrieben. Ich habe es ja nicht nur geschrieben, sondern auch mehrfach durchgelesen. Das heißt, die Korrekturen habe ich gelesen. Und da finde ich am Schluss des Buches einen wertvollen Satz. Wenn wir das schon mal mitnehmen, ist viel gewonnen. Der eine Satz ist schon 88 Euro wert, oder? Der Satz heißt, Gottes Lieblingsbeschäftigung ist Zurechtbringung. Gottes Lieblingsbeschäftigung ist Zurechtbringung. Jeden von uns will er zurechtbringen. Ich habe als ersten Schwerpunkt über die 10 Gebote geschrieben. Das war mir ein inneres Anliegen. Das hat Gott mir so deutlich gemacht, wenn du mal wieder schreibst. In der heutigen Zeit musst du endlich einmal das betonen, was betont gehört. Gott ist zunächst einmal ein Gott, der Forderungen stellt, nicht nur der liebe, harmlose Gott, zuständig für unser Wohlbefinden, sondern er stellt Forderungen. Die 10 Gebote sind unverrückbare Normen. Die finden wir im Neuen Testament wieder, außer dem Sabbat. 9 der 10 finden wir im Neuen Testament wieder, sogar im Epheserbrief, Kolosserbrief. Lügt nicht, stehlt nicht, Lügen stehlt. Natürlich muss ich dazu eines sagen, wenn wir die 10 Gebote oder 9 im Neuen Testament alle wiederfinden, dann auf einer ganz anderen Ebene. Im Alten Testament heißt es, tue das, auf das du lebst. Tue das, das dient deiner Rettung. Im Neuen Testament bei Paulus heißt es, weil du errettet bist, tue das. Ich war erstaunt, wie aktuell die 10 Gebote sind. Ein anderer Schwerpunkt ist dann natürlich der gnädige, liebende, erlösende Gott und die schwere Frage, wie reimen sich dazu die schweren Gerichte? Aber ich will jetzt aufhören, darüber zu reden und zu meinem Thema kommen. Wir schauen hinein ins Johannesevangelium, Kapitel 5. Und der Text steht in den Versen 19 bis 30. Das Johannesevangelium ist dasjenige, das sich von den drei anderen stark unterscheidet. Matthäus, Markus, Lukas nennt man die Synoptiker, die haben eine gemeinsame Schau, vieles läuft da parallel. Das Johannesevangelium hat viel sogenanntes Sondergut, Texte, die nur Johannes hat. Man denke an die Abschiedsreden. Und wenn ich so sagen darf, das Johannesevangelium steht der paulinischen Verkündigung am nächsten. Die Universalität des Heiles Gottes. Und in unserem heutigen Text finden wir ganz besonders die Vater-Sohn-Beziehung. Die Vater-Sohn-Beziehung. Ich habe mal nachgezählt in den Versen 17 bis 26. Da fand ich 9-mal das Wort Vater, 9-mal das Wort Sohn. Die Vater-Sohn-Beziehung ist ein ganz entscheidendes Zeugnis in unserer Bibel und das unterscheidet bekanntlich das Christentum vom Islam, denn der Allah will ja kein Vater sein, ist kein Vater, kann kein Vater sein, ist zeugungsunfähig, aber nicht unser Vater, der wesensmäßig Vater ist. Vater ist ja nicht ein Beruf, ein Job. Vater ist nicht dasselbe, wie wenn ich sage, ich bin Maler oder Metzger oder Beamter, sondern Vater ist wesensmäßig etwas, wie natürlich auch Mutter. Wir finden die Vater-Sohn-Beziehung in dem Text, den ich jetzt lese. Abhängigkeit und Vollmacht des Sohnes Gottes. Ich will den Text erst einmal lesen von 19 bis 30. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, das heißt wörtlich Amen, Amen, der Doppelschwur des Sohnes Gottes. Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Was für ein gewaltiges Wort. Ich lese es noch einmal. Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Amen, Amen, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist. Sie kommt, sie ist aber in gewissem Sinn auch schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Denken Sie dran beim nächsten Friedhofbesuch. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und noch Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Vater-Sohn-Beziehung, ein ganz wichtiges Thema, besonders im Johannesevangelium. Da finden wir das auf Schritt und Tritt, ja auch in den Abschiedsreden, im hohen priesterlichen Gebet, in einzigartiger Innigkeit. Es gibt vielleicht kein zweites Kapitel im Neuen Testament und in der Bibel, dass die Vater-Sohn-Beziehung in solcher Innigkeit und Herzlichkeit darlegt, wie dieses Gebet des Sohnes Gottes in Johannes 17. Es ist ja niemand verboten, das heute zu Hause nochmal durchzulesen. Johannes 17, hohepriesterliches Gebet. Und das Wunderbare ist, die Innigkeit der Beziehung zwischen Vater und Sohn, die soll auch auf uns übergehen, dass wir auch so verbunden sind mit dem Vater und dem Sohn, wie sie untereinander und mit uns es sind und sein wollen. Es ist mir immer wieder eine große Freude festzustellen, dass nach biblischer heilsgeschichtlicher Schau Vater und Sohn stehen am Anfang der ganzen Allgeschichte und am Ende der ganzen Allgeschichte. Ich habe mich mal in den Jahren 1986 bis 1990 mit verschiedenen Weltmodellen, kosmologischen Modellen beschäftigt und ein Buch geschrieben, Urknall und Schöpfergott, ist aber längst vergriffen. Damals im Erbrockhaus-Verlag erschienen und habe versucht gegenüberzustellen, was für Weltmodelle hat die Physik und was für Weltmodelle hat die Bibel. Ja, nun, die Physiker, sie reden von Urknall und Teilchen und Materieteilchen ganz dick und ganz heiß und ganz schnell in ungeheuren Energien. Ja, Materie ist gefrorene Energie. Das sind Geheimnisse. Wir haben noch nicht einmal unsere irdische Schöpfung restlos durchschaut und stoßen immer wieder auf neue Geheimnisse, unsere Forscher. Also, wenn man da Bücher darüber liest, ich habe seinerzeit viele gelesen in diesen Jahren damals, ja, Materie, Materie, die verhält sich so und so, ja, wo kommt die Materie eigentlich her? Darauf weiß nur die Bibel eine Antwort, die vollgültig ist von Gott her. Und am Ende der kosmologischen Modelle, da ist dann wieder die Materie, Materie, ja, der Kosmos expandiert, expandiert immer mehr, vielleicht wird verlangsamt sich das Ding auch und vielleicht verkehrt es sich in Kontraktion, vielleicht geht es ja auch alle Jahrmillionen mal wieder auseinander und wieder zusammen wie eine Ziehharmonika. Also es gibt die interessantesten und unmöglichsten Weltmodelle. Materie am Anfang, Materie am Schluss. Ganz anders die Bibel. Vater und Sohn am Anfang, Vater und Sohn am Schluss. Das Wort Gottes, das uns vielleicht am weitesten in die Vergangenheit zurückblicken lässt, steht in Psalm 2, Vers 7. Psalm 2, Vers 7. In Psalm 2 haben wir auch Vater und Sohn. Und der Herr Jesus verrät uns gewissermaßen, was der Vater als erstes vor aller Zeit zu ihm gesprochen hat. Das ist schon ein denkwürdiger Psalm, dieser Psalm 2. Auch wenn das orthodoxe Juden nicht gern hören werden, wir haben Vater und Sohn beieinander, schon im Alten Testament, Psalm 2, Psalm 110, Daniel 7. Also der Herr Jesus sagt, behaupte ich jetzt mal kühn, der Herr Jesus sagt in Psalm 2, Vers 7, lasst mich die Anordnung Jahwes des Ewigen bekannt geben. Er hat zu mir gesagt, Beni Atta, Sohn meiner du. Ben heißt Sohn, angehängtes I heißt mein und Atta, Atta ist das betonte hebräische du, Beni Atta. Dann wäre das erste und älteste Wort, das aus dem Munde Gottes geht, Sohn, Ben, Beni, Sohn mein, Gott will Sohnschaft. Gott hat Freude an der Hyothesia, an der Sohnschaft. Sohn meiner du, ich habe dich heute gezeugt. Wobei das hebräische Wort, wie auch das griechische, für Zeugen, auch Gebären heißen kann, den ganzen Entstehungsvorgang in sich schließt. Fordere von mir, du brauchst zu gegebener Zeit mich nur an mein Versprechen erinnern, dann gebe ich dir die Nationen zum Erbe. Du bist der König und so weiter und so weiter. Ja, könnte jemand sagen, das behauptest du jetzt mal einfach. Kannst du das auch beweisen, dass da der Vater zum Sohne redet? In den Auslegungen findet man es ganz anders. Das sei so ein Psalm, ja, nun ja, wenn ein König Israels sozusagen von Gott adoptiert sei als Sohn. Nein, 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 es geht nicht um Adoption, sondern um Zeugung. Der Hebräerbrief 1, Vers 5 und 5, Vers 5, der sagt ganz klar, zu welchem der Engel hat der Vater das je gesagt. Hebräer 1, Vers 5. Da haben wir den Beweis, dass hier der Vater zum Sohne redet. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Vater-Sohn-Beziehung am Anfang der Allgeschichte. Zeugung, Planung, Schöpfung. Da gab es also Dinge, die waren vor 1. Mose 1, Vers 1. Der Sohn wurde aus dem Vater gezeugt. Der Vater ist nie gezeugt. Der Vater ist nie entstanden. Er ist der Ewige im absoluten, vollen Sinne. Nie geworden, immer da. Jahwe, der ewig Seiende, ohne Anfang, ohne Ende. Der Sohn aber ist aus dem Vater hervorgegangen und nun habe ich behauptet, und das will ich auch beweisen, am Ende der Allgeschichte haben wir ebenso Vater und Sohn, ganz im Gegensatz zum Islam. 1. Korinther 15, Vers 27, 28. Sie kennen ja vielleicht diesen Text recht gut. Der ist ja sicher schon öfter genannt worden und im Liede haben wir es ja auch gesungen. Gott wird sein alles in allen. 27 und 28 in dem großen Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Habe ich nicht vergangenes Jahr darüber hier gesprochen? Ich glaube ja. 27, 28. Denn alles, wörtlich das All, hat er, der Vater, seinen Christi Füßen untergeordnet. Wenn es aber heißt, das All sei untergeordnet, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All untergeordnet hat. Wenn ihm aber das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All untergeordnet hat, damit Gott alles in allem sei. Als wolle Gott uns ärgern in unserem heutigen Zeitgeist, in all den emanzipatorischen Gelüsten, da steht hier 6-mal untergeordnet, untergeordnet, untergeordnet. Gott heilt sein All durch Unterordnen. Ordne dich doch mal wieder unter. Staat, Kirche, Gemeinde, Älteste oder gar Ehemann oder gar Menschen. Man kann sich aber auch mal umgekehrt unterordnen. Ich unterordne mich gerne meiner Frau, besonders in der Küche und im Garten, weil ich da nichts verstehe. Da ist Unterordnung sehr, sehr angebracht. Einander untergeordnet heißt es auch mal in Epheser 5, bevor die einzelnen Ordnungen speziell genannt werden, gibt es eine allgemeine Unterordnung. Einander dienen, darum geht es doch. Und nicht wer ist Herr, nicht im Sinne des Pascha, dem alles zu gehorchen hat, das ist nicht gemeint. Und zwischen Gehorchen und Unterordnen gibt es auch noch feine Unterschiede. Und der Theologe Helmut Gollwitzer hat mal in seiner Erklärung von Römer 13 diesen Begriff untergeordnet sehr ausgeweitet. Da muss man ja manchmal schmunzeln, was Theologen aus einem Wort machen können. Am Ende hört man fast das Gegenteil heraus von dem, was es ursprünglich sagt. Da hat Helmut Gollwitzer, ich hatte es zitiert in meinem Buch über den Römerbrief und auch in Gnade und Herrlichkeit mal, als ich über den Römerbrief Kapitel 13 schrieb, da sagt der Helmut Gollwitzer, also zur Unterordnung gehört auch, dass ich mich füge, aber auch der Staat muss seine Aufgaben erkennen, sonst darf ich ihm kräftig widersprechen und sich ihn an seine Aufgaben erinnern. Zurück. Anfang und Ende der Bibel haben wir die Vater-Sohn-Beziehung. Und jetzt will ich mal über ein Gemälde und den Rahmen dazu sprechen. Das mache ich immer, wenn ich über diesen Text spreche, nicht nur, weil ich vorhin hier durch Rahmen hochgestiegen bin. In diesem Hause gibt es ja viele Bilderrahmen und Bilder. Also, mit meinem Sohn Manfred war ich einmal in der Stuttgarter Gemäldegalerie. München hat vielleicht noch mehr zu bieten, denke ich, aber Stuttgart hat auch eine schöne Gemäldegalerie und ich dachte mit meinem Sohn, den man geistig behindert nannte, der aber sehr aufgeschlossen war, der musste mir ein bisschen Kultur beibringen. Also gehen wir heute mal, Manfred, in die Gemäldegalerie in Stuttgart, wunderschöne Gemälde. Das Abstrakte ist nicht so meine Art, aber was da hing, war wunderschön und das hat man dann in entsprechenden goldenen und herrlichen Rahmen. Und hier ist ja auch ein Haus mit vielen Rahmen. Wenn ich jetzt ein wunderbares Bild hätte, ein wunderbares Gemälde von einem der bedeutenden Künstler, und als Rahmen ist da so aus Pappe etwas drumherum oder was Graues, Unansehnliches, Beschädigtes, dann würden wir alle sagen, das passt doch nicht, das passt doch nicht. So ein unansehnlicher Rahmen und innen drin so ein herrliches Gemälde. Das haben wir aber hier in unserem Text, Johannes 5, wenn ich das mal so vergleichen darf. Wir haben in den Versen 19 bis 30, die ich als Rahmen genommen habe, da steht der Herr Jesus so eigenartig hilflos, schwach und arm, wie ein Nichtskönner steht er da vor uns. Wie paradox ist dieser Text, der Rahmen. Wenn ich mal nur die ersten Verse lese, dann heißt es in Vers 19, der Sohn kann nichts. Was? Wir haben einen Herrn, der nichts kann. Und Vers 30, ich kann nichts. So steht der Herr Jesus. Natürlich müssen wir weiterlesen. Der Sohn kann nichts von sich selber tun, außer was er den Vater tun sieht. Also er ist in einer betonten Abhängigkeit. Und so auch wieder in Vers 30, ich kann nichts. Ja, und die Verse dazwischen, da könnte man drüber schreiben, ich kann alles, ich habe die Vollmacht, Tote aufzuerwecken, lebendig zu machen. Und der Vater hat gesagt, das darfst du selber entscheiden, wen du da gerade lebendig machen willst. Wie er will, wie du willst, darfst du das machen. Geistlich, leiblich. Also das ist schon ein ganz gewaltiger Text. Und ich möchte darüber in 7 Punkten etwas sagen. Erstens, die Abhängigkeit des Sohnes. Zweitens, der Nachahmungstrieb des Sohnes. Drittens, die Liebe des Vaters zum Sohn. Viertens, die Lebendigmachung des Sohnes. Fünftens, das Gericht des Sohnes. Sechstens, das Leben des Vaters und des Sohnes. Siebtens, die Ehrung des Vaters und des Sohnes. Erstens, die Abhängigkeit des Sohnes. Ich habe das ja schon betont in den Versen 19 und 30. Er sieht auf den Vater, Vers 19, und er hört auf den Vater. Nie tat Jesus etwas ohne des Vaters Weisung. Das hat auch seine Mutter schmerzlich zu spüren bekommen, etwa bei der Hochzeit zu Kana, nicht wahr? In Johannes 2. Jesus hilft denen mal, denen ist gerade der Wein ausgegangen. Du kannst doch manches, was andere nicht können. Du kannst doch in deiner Vollmacht denen auch mal helfen. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Manchmal schreibe ich, Dienste von Brüdern von Kassette ab für Gnade und Herrlichkeit. Ich danke auch allen hier, die Leser dieser Zeitschrift sind, und freue mich über euer Interesse. Wenn das nur auch in anderen Orten so wäre wie in München, das wäre schön. Die Leserzahl geht in der heutigen Zeit zurück, aber das geschieht bei vielen Zeitschriften so. Es sei denn, man macht ganz auf weltliche Tour eine Illustrierte draus mit lauter bunten Bildern und Fotos. Das haben wir aber nicht vor in Gnade und Herrlichkeit. Also, ich habe von Joachim Schardt abgeschrieben etwas, das steht nächstes Jahr in Gnade und Herrlichkeit, so Gott will, im März. Ein Schriftleiter denkt immer schon in die Zukunft. Die Zukunft hat für mich längst schon begonnen, nämlich das Jahr 2008. Und da soll dann auch in einem zweiten Heft diese Ausführungen von Joachim Schardt kommen über Maria, die Mutter Jesu. Das hat er fein dargelegt, ohne menschliche Zutaten. Weder Himmelskönigin noch sonst irgendein Unsinn, sondern genau das, was die Schrift sagt. Was sagt die Schrift über Maria? Das hat er in 7 Punkten entfaltet. Und das ist kostbar zu lesen. Und dann hören wir das Letzte über diese Maria in Apostelgeschichte 1. Da ist die wartende Gemeinde, die wartet auf den Heiligen Geist. Danach hört man nichts mehr von ihr. Dann tritt sie still zurück und gar nichts mehr hören wir von ihr. Keine Mittlerin des Heils, keine, zu der wir beten sollen, keine, die Himmelskönigin ist, gar nichts, gar nichts. Ganz schlicht tritt sie zurück, sie hat ihren Dienst getan. Natürlich ist sie auch Vorbild, natürlich, in mehrfacher Weise. Das hat Joachim Schardt, den Sie ja hier auch kennen, sehr fein gesagt. Ja, der Herr Jesus nahm sogar Missverständnisse in Kauf, weil er in der Abhängigkeit vom Vater lebte. In Johannes 7, da sagen seine Brüder, du kannst doch so manche Dinge, also du bist doch fast ein Zauberer, also zeig dich doch mal der Welt. Das macht man doch nicht so im Verborgenen, wie du das machst, sondern da macht man eine Show draus. Und vielleicht springt dann auch Money heraus, Geld. Auch wir haben dann vielleicht einen Vorteil. Zeig dich doch mal öffentlich, geh doch mal und zeige, was du kannst. Ganz menschlich, ganz fleischlich gedacht. Sie glaubten nicht wirklich an ihn. Und da sagt ihnen der Herr Jesus in Johannes 7, geht ihr mal hinauf, eure Zeit ist alle Wege, meine Zeit ist nicht immer da. Ich richte mich nur nach meinem Vater, geht ihr hinauf zum Fest, ich gehe nicht. Punkt. Und dann gingen sie. Später geht er auch. Später geht er auch. Und da könnte ja mancher sagen, Herr Jesus, du hast gelogen, du hast gesagt, ich gehe nicht zum Fest, und dann geht er doch. Ja, kann man denn nicht seine Meinung einmal ändern? Können denn nicht Umstände eintreten, dass ich nach einer Viertelstunde will, was ich vorher nicht wollte? Das ist doch keine Lüge, wenn entsprechende Grundlagen da sind. Der Herr Jesus hatte vorher noch nicht das grüne Licht von seinem Vater. Geht ihr, ich gehe nicht. Nachher kriegt er grünes Licht, dann geht er. Also die Abhängigkeit vom Vater. Ich will, was der Vater will, sonst nichts. Und insofern war und blieb er immer völlig sinnlos. Zweitens, Nachahmungstrieb des Sohnes. Nachahmungstrieb des Sohnes, Johannes 5, 19b. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Es gibt einen kindlichen Nachahmungstrieb. Das wissen ja alle Eltern von den Kleinen, und das ist manchmal sehr amüsant, wenn so die Kleinen alles nachmachen, wenn so die 2-, 4-, 6-Jährigen dann vielleicht so altklug daherreden, Aussprüchen des Vaters oder der Mutter nachahmen. Das ist wirklich lustig, manchmal der kindliche Nachahmungstrieb. Robert Schardt, der erste Hausvater der Langensteinbacher Höhe, der China-Missionar war. Robert Schardt war in Liebenzell ausgebildet worden und er erzählte davon, wir hatten in Liebenzell einen Dozenten, einen Lehrer, der hatte eine bestimmte Art, die Bibel so zu halten, wenn er da am Pult stand. Das gab dann eine Reihe junger Liebenzeller Prediger, die hatten eine besondere Art, die Bibel zu halten, wenn sie da vorne standen. Nachahmung, aber so ist das ja nicht gemeint. So ist das ja nicht gemeint. Die äußere Nachahmung ist nicht gemeint. Wir werden aufgefordert in Epheser 5, Vers 1, seid nun Nachahmer Gottes. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Ja, könnte jemand sagen, wie soll ich denn das machen? Nachahmer Gottes, niemand hat Gott je gesehen. Wie soll ich Gottes Nachahmer sein? Da kommt uns hier Jesus zu Hilfe. Da kommt uns hier Jesus zu Hilfe. Ich bin der Nachahmer des Vaters. Also, wenn ihr Nachahmer Gottes sein wollt, ahmt mich nach. Ja, sagen wir, es immer noch zu schwer für mich. Der Herr Jesus ist der sündlose Sohn Gottes. Ich bin von Haus aus ein sündiger Mensch. Wie soll ich einfach Jesus nachahmen? Ich kann nicht so leben, wie er gelebt hat. Da kommt uns ein anderer zu Hilfe. Das ist der Apostel Paulus. Der sagt, 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer, wie ich Christi. Ach so, wenn wir Gottes Nachahmer sein sollen, müssen wir Christus nachahmen. Wenn wir Christus nachahmen wollen, können wir uns an Paulus orientieren. Jetzt kommt uns die Sache schon näher. Jetzt können wir uns in seine Briefe und in sein Leben vertiefen. Jetzt haben wir es mit einem Menschen zu tun. Ja, sagt mancher, ist mir immer noch zu schwer. Der hat vor circa 2000 Jahren gelebt. Wie soll ich eigentlich Paulus nachahmen? Ich bin nicht der größte Missionar aller Zeiten. Ich bin nicht ein Leidensknecht Gottes. Ich habe nicht diese Qualitäten und Möglichkeiten. Da kommt uns die Schrift ein weiteres Mal entgegen. Und da schauen wir mal kurz in den Hebräerbrief hinein. Hebräer 6, Vers 12. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Jetzt können wir uns an Menschen interessieren, wie du und ich. Jetzt können wir in die Bibel hineinschauen, biblische Lebensbilder oder auch Lebensbilder aus unserer Zeit. Hebräer 6, Vers 12 und Hebräer 13, Vers 7. Hebräer 13, Vers 7. Gedenket eurer Führer, Leiter, Lehrer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Also jetzt werden wir auf Menschen verwiesen, die uns Vorbilder sein können. Nachahmer Gottes, Nachahmer Christi, Nachahmer des Paulus, Nachahmer von Menschen, die uns Vorbild sein können. Drittens, die Liebe des Vaters zum Sohn. Die Liebe des Vaters zum Sohn, Johannes 5, Vers 20. Worin besteht die Liebe des Vaters zum Sohn? Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Also die Liebe des Vaters zum Sohn, und wir dürfen das ja nun auch auf uns und die Söhnegemeinde übertragen, die Liebe des Vaters zum Sohn besteht nicht in schönen, rührseligen Worten. Sicher, Gott ist auch ein Tröster, Gott ist auch einer, der uns zuspricht, der uns hilft in unseren Ängsten. Aber die Liebe des Vaters zum Sohn zeigt sich nach diesem Wort darin, er zeigt ihm alles, was er selbst tut. Er zeigt ihm seinen ganzen Plan. Vater und Sohn haben vor Grundlegung der Welt miteinander beraten. Und da lesen wir in Epheser 3,11 von dem Prothesiston Aionon, von dem Vorsatz der Äonen, den der Vater im Sohn gefasst hat. Epheser 3,11, ein ganz wichtiger Ausdruck, Vorsatz der Äonen. Der Vater hat mit dem Sohn zusammen den Plan der Zeitalter gemacht, ehe es Äonen gab. Und da haben sie über alles gesprochen, auch über den Weg ans Kreuz und auch sogar über uns, über die Gemeinde Gottes, über jedes von uns, das dazu gehört und sich wirklich dem Herrn als Herrn und Heiland überlassen hat. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Da haben sie auch über uns gesprochen und haben uns und die ganze Gemeinde gesehen. Also die Liebe des Vaters zum Sohn und die Liebe des Vaters zu uns besteht darin, dass er uns zeigt, was er tun will. Es gibt einen sehr alten Bruder, Alcides Jucksch in Brasilien. Der ist 1912 geboren und der arbeitet immer noch, es sei denn, er wäre vor kurzem gestorben, aber mir ist nichts bekannt geworden. Und der hat mich vor ein, zwei Jahren noch angeschrieben, Bruder Schumacher, darf ich mal aus Ihrer Übersetzung des Neuen Testamentes das und das und das zitieren? Ich sage gerne, ich gebe hier ein Blättchen raus in, ich glaube, portugiesischer Sprache oder was. mit über 90 Jahren. Solche Schriftleiter gibt es auch. Und da habe ich mich doch gefreut. Und dieser Alcides Jucksch, von dem ist im Franke Verlag in Marburg, da hat er früher mal studiert in Marburg, in Deutschland. Er hat ja deutsche Eltern, Voreltern, aber er lebt in Brasilien und arbeitet dort. Er war auch in Deutschland als Missionar tätig in der Hitlerzeit. Und er hat ein Andachtsbuch, Liebe ohne Grenzen, geschrieben. Naja, da sind viele kleine Geschichtchen drin. Wer kleine Geschichtchen liebt, auch ein bisschen Sonntagsschulgeschichten, sehr einfache Gedanken manchmal, aber das ist ja auch schön, dass es sowas gibt, über die grenzenlose Liebe Gottes. Und da erzählt er auch bei den vielen Beispielgeschichten, die er bringt, etwa Folgendes. Ein Vater geht mit seinem heranwachsenden Sohn durch seine Fabrikhallen. Der Vater ist Unternehmer, der Vater hat Großes vor. Also mein lieber Sohn, der ist nun etwa 10 oder 12 Jahre oder 13 oder was weiß ich. Der Vater geht mit seinem Sohn durch die Fabrikhallen. Sieh mal, da haben wir eine ganz neue Maschine aufgestellt. Und hier habe ich noch was vor, das wird dich interessieren. Da kommt jetzt noch eine bessere Maschine hin, dann können wir was ganz Neues. Lieber Papa, lässt du mich nicht nach Hause, da kommt jetzt was im Fernsehen. Ist ja schön, was du da vorhast, aber weißt du, Papa, das interessiert mich eigentlich nicht so. Ich habe viel mehr Interesse, mit meinen Kameraden Fußball zu spielen oder mal im Fernsehen das anzugucken. Bitte versteh, ich habe da kein Interesse. Das sind deine Sachen, du wirst es schon gut machen. Meinen Sie, der Vater ist sehr erfreut über eine solche Haltung? Meinen Sie, der himmlische Vater ist sehr erfreut über uns, wenn wir sagen, lieber Vater, das wirst du schon irgendwie richtig machen. Ich brauche deine Pläne im Einzelnen nicht zu erkennen. Die Gemeinde ist doch berufen, Mitarbeiter Gottes zu sein, miterben, mitherrschen, mitköniglich herrschen. Und da sagen wir dann, ach, du wirst es schon irgendwie recht machen. Im Einzelheiten interessieren mich nicht, ob es da nun ein tausendjähriges Reich gibt, welche Rolle Israel spielt und Weltuntergang und Weltgericht, Gericht über die Völkerwelt, Preisgericht über die Gemeinde. Ach, diese Einzelheiten, das gibt nur Streiterei, das wirst du schon irgendwie richtig machen. Der Vater freut uns nicht, wenn wir so denken. Der Vater freut sich, wenn wir mitdenken, wie er denkt und uns gerne zeigen lassen, was er tut. Also das war Punkt 3, die Liebe des Vaters zum Sohn. Jetzt kommt etwas ganz Gewaltiges, der vierte Punkt, die Lebendigmachung des Sohnes. Zu diesem Punkt gehören mehrere Verse, die ich noch einmal lesen will. Vers 21, Vers 21 wieder, Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Da wird noch ein Unterschied gemacht zwischen Aufwecken und lebendig machen. Das hat mich erinnert an Hesekiel 37. Können Sie mal in Ruhe nachlesen. Da haben wir zwei Schritte. Zweimal muss der Prophet etwas im Namen Gottes sagen. Das erste Mal werden die Gebeine wach gemacht, geweckt, und das zweite Mal fährt der Geist in sie. Auferwecken und lebendig machen ist noch mehr. Der Sohn macht lebendig, welche er will. Diese Vollmacht hat ihm der Vater gegeben. Er kann nichts, er kann alles, er kann das Größte. 24. Amen. Um Leben oder Tod. Tod im absoluten Sinne bedeutet Gottesferne. Das ist der schlimmste Tod. Noch wichtiger als körperlicher Verfall, körperliches Sterben. Viel schlimmer ist Gottesferne, das ist Tod im eigentlichen und letzten Sinne. Epheser 2, Vers 1, ihr wart tot in Sünden und Übertretungen, ihr hattet keinen Kontakt. Gern wiederhole ich mich noch einmal von gestern Abend. Ich habe gesagt, Karl Geyer hatte die Gabe, schwierige Dinge, über die man sich oft streitet, die Köpfe heiß redet, ganz einfach zu erklären. Was ist Sündenfall? Sündenfall. Eine Lampe brennt in einem Zimmer. Der Stecker steckt in der Steckdose. Ziehe ich ihn raus, geht die Lampe sofort aus. Das ist Sündenfall. Kontaktunterbrechung. Kontaktunterbrechung zwischen dem lebendigen Gott. Aber Gott, weil er die Liebe ist, hat den Kontakt von seiner Seite aus nie völlig zum Erliegen kommen lassen. Er kümmert sich eben um diese Toten in Sünden und Übertretungen und will sie ja retten, Epheser 2. Wiedergeburt, sagte Karl Geier, oder Neuzeugung, der Stecker wird wieder reingesteckt. Der Kontakt ist wieder da. Hast du Kontakt mit dem lebendigen Gott? Hast du Gottes Leben, fragte Karl Geier. Und er sagte, je älter er wird, interessieren mich nicht die 1000 Streitfragen, die man haben mag, die Randfragen, die Fragen der Peripherie. Was ist damit, was ist damit, wie ist diese Bibelstelle? Nein, ist falsch, anders muss man das erklären. Das interessiert mich nicht. Herr, mach mich völlig eins mit dir. Da hat er ein Gedicht geschrieben, mach mich völlig eins mit dir. Eins mit dem ewigen Gott. Dazu braucht es auch Stille, dazu braucht es auch Liebe. Und ich habe den Eindruck, der Teufel setzt heute alles daran, dass wir nur ja nicht zum Nachdenken kommen über uns und über Leben, unser Leben. Das darf es doch wahrlich nicht geben. Das ist doch schrecklich, wenn man einen stillen Waldspaziergang macht, ohne dass es ständig piept in der Hosentasche. Halt mal, ja, der ruft an. Und Fernsehen habe ich ja auch. Ich kann doch nicht ohne Fernsehen im Wald einen Spaziergang machen. Das ist ja schrecklich. Ich muss doch ständig auf dem Laufenden sein. Neuestes Programm, vielleicht gibt's Fußball. Nachrichten, ist was passiert? Muss ich doch im Walde ständig wissen? Nein, ich habe kein Handy. Vielleicht kaufe ich mir ja mal eins. Ich liebe es, im Walde spazieren zu gehen. Unerreichbar, unerreichbar. Ja, kann auch mal schief gehen, ich weiß, aber ich habe ja die Adressen in der Tasche. Wenn ich sterben würde, die wissen sofort alle Telefonnummern. Damit rechne ich aber nicht. Jedenfalls, das ist ein Trick des Teufels in der heutigen Zeit. Wir dürfen nur nicht zur Stille kommen. Hast du den Trick schon durchschaut? Hast du den Trick schon durchschaut? Dann ist schon viel gewonnen. Dann ist Heilung möglich. Wir müssen nicht immer erreichbar sein. Nein. Wir müssen nicht immer erreichbar sein. Ich weiß, manche müssen es von Berufs wegen, aber nicht darauf nach 24 Stunden. Nein, wir dürfen Stille haben, wir dürfen abschalten. Wir müssen nicht immer den Telefonhörer abnehmen. Ich bin da ein bisschen bösartig. Ich nehme manchmal Telefon bewusst nicht ab und fühle mich dabei noch fast glücklich. Der mag jetzt sein, wer er will. Ich bin nicht erreichbar. Ich habe im Moment einen Artikel zu schreiben. Ich bin im Moment im Gebet vor Gott und renne nicht hinter dem Telefon her. Und da könnte man ja ein Wort Jesu abwandeln. Der Mensch ist nicht um des Telefons geschaffen, sondern das Telefon um des Menschen willen. Gilt auch für Auto und Putzen und manches andere, könnte man dieses Jesuswort abwandeln, was er in dem Blick auf den Sabbat einmal sagte. Karl Geier hat gerne gearbeitet, auch in der Seelsorge, mit diesem Vers, Johannes 5, Vers 24. Auch selber habe ich das so erlebt, dass er mich fragte, Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Damals war ich 19 Jahre alt, als er mich auf die Schiene der Heilsgewissheit gebracht hat, gehoben hat. Wer mein Wort hört, haben Sie das Wort gehört? Damals waren wir noch per Sie. Ja, ja, das habe ich, Bruder Geier. Und glauben Sie, dass der Vater den Sohn aus Liebe gesandt hat? Ja, das glaube ich. Das lese ich sogar Griechisch. Ich habe in amerikanischer Kriegsgefangenschaft angefangen, Griechisch zu lernen. Ja, das kenne ich, das weiß ich, das glaube ich. Ja, haben Sie dann ewiges Leben oder haben Sie es nicht? Ja, eigentlich müsste ich es dann ja haben nach diesem Wort. Kommen Sie dann noch ins Gericht oder nicht? In das Weltgericht mit der Möglichkeit des Feuersees? Nein, nein, komme ich nicht. Wenn die Sache ehrlich und aufrichtig gemeint ist, wenn das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, dann dürfen wir das so für uns nehmen. Ewiges Leben ist Gottes Leben, das nie mehr stirbt. Ewiges Leben ist Gottes Leben. Was für ein überragender Gedanke. Ja, und dann haben wir ja den Vers 25. Amen, Amen, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist. Darin liegt ein doppeltes Zukunft und Gegenwart. Die Stunde kommt, die Stunde ist aber auch jetzt schon da, dass die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Die Stunde wird kommen. Es kommt die Zeit der Auferstehungen. Davon rede ich gleich noch. Aber die Stunde ist auch jetzt schon da. Ich glaube, es war Bruder Fosseler, der einmal sagte, ich wurde gefragt, was sind denn die größeren Werke? Jesus spricht doch im Johannesevangelium mal von den größeren Werken, die die Jünger noch sehen werden, sagt Jesus, ihr werdet noch größere Werke sehen. Er hat doch den Lazarus auferweckt, er hat doch gewaltige Heilung, was kann da noch größer sein? Bruder Fosseler sagte, wenn heute ein Mensch aus dem Tode ins Leben kommt, das ist noch wichtiger wie die Auferweckung des Lazarus, der sowieso wieder sterben musste, das war ja noch keine Geistleiblichkeit. Er holt Tote aus dem Leben. Wir kommen aus der Kontaktlosigkeit, Sprachlosigkeit Gott gegenüber heraus und dürfen Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohne. Insofern ist ein Christ nie allein. Ein lieber Bruder, der auch schon beim Herrn ist, führte mich durch Bern. Ich bin gerne in der Schweiz, bin gerne in Bern. Wenigstens einmal im Jahr komme ich noch in die Schweiz, so im Mai nach Bern. Ein Bruder, der schon nicht mehr lebt, der führte mich durch Bern und sagte bei der Gelegenheit, ja, der Pfarrer sowieso, der hat seine Frau verloren, ein gläubiger Pfarrer. Und er sagte einmal, wenn ich nun alleine bin als Witwer und komme in meine Wohnung, dann sage ich, danke, Herr Jesus, du bist auch schon da. Ja, und das hilft ihm dann. Und das ist ja kein Märchen, sondern das dürfen Glaubende wirklich wissen und damit rechnen. Die Toten werden lebendig machen, es kommt die Stunde, aber die Stunde ist jetzt schon da, wohl dem, der aus dem Tode in das Leben übergegangen ist. Hast du das erlebt? Kannst du es noch erleben? Wohl dem, der aus der Kontaktlosigkeit in den Kontakt mit dem lebendigen Gott gekommen ist, das ist der entscheidende Punkt. Dann haben wir Leben Gottes in uns. Und ich habe den Eindruck, ewiges Leben im Johannesevangelium meint eben dieses ewige Leben, das im Sohn und im Vater ist. Während bei den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, ewiges Leben meistens oder immer gleichbedeutend ist mit kommendes Königreich. Königreich, Leben im kommenden Äon, so Matthäus 25 etwa. Und dann haben wir noch die Verse 28, 29. Auch zu dem Punkt Lebendigmachung, wundert euch darüber nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Betont ist hier nicht das Wort Gräber. Der Herr Jesus will hier keine Einschränkung vornehmen. Es war ja damals selbstverständlich, dass man in Gräbern beerdigt wurde. Also er sagt ja etwas, was für die damaligen Ohren selbstverständlich war. Also nicht, dass wir meinen, die in den Gräbern sind, nur die, aber die im Atomblitz über Hiroshima oder Nagasaki verstrahlt sind, die können natürlich nicht zur Auferstehung. Nein, nein, so ist das nicht gemeint. Alle kommen, alle. Und er nennt hier nur zwei große Gruppen, Auferstehung des Lebens und Auferstehung des Gerichts. Auferstehung zum Leben und Auferstehung des Gerichts. Das führt uns zu der Frage, wie viele Auferstehungen es wohl gibt. Ich kann das jetzt ja nicht lange ausführen, das wäre eine Bibelstunde für sich. Ja, die allererste ist natürlich die Auferstehung des Sohnes Gottes. Er selber ist der Erstling der Entschlafenen. Und dann lesen wir in Matthäus 27, dass nach seiner Auferstehung viele Heilige alten Bundes, die Leiber der Heiligen wurden auferweckt und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Die Leiber wurden erweckt. Der teure Bruder Karl Merz hat mit Recht gesagt, die Begriffe schlafen und erweckt werden beziehen sich auf den Leib. Viele, die im Staube der Erde schlafen, Daniel 12, im Staube der Erde schläft nicht die Seele oder der Geist. Wenn ich auf einem Friedhof bin in Tambay, Stuttgart, dann sehe ich nicht da im Grabe den Geist meines Sohnes oder die Seele meines Sohnes, die suche ich anderswo, die ist bei mir an Jesus. Der Leib natürlich, der Leib ist entschlafen, der Leib wird erweckt. Ja, dann gibt es noch die Ex-Anastasis von Philipper 3,11, darüber denken auch gereifte Brüder verschieden. Ich habe liebe gereifte Gottesmänner kennengelernt. Der eine sagt, Ex-Anastasis ist ganz wichtig, am dritten Tag oder wann auch immer. Michael Hahn und Dr. Paul Müller meinen, nicht am dritten Tag, aber je nach Auferstehungsreife. Andere sagen, das gibt's gar nicht, das ist nicht so gemeint. Wir dürfen diesem Vers nicht zu viel aufbürden. Ich kann das nicht so stark betonen wie Bruder Karl Geier. An einigen Punkten unterscheide ich mich, aber das darf man ja auch mal. Seinen Lehrer muss man nicht in allem folgen, wenn man über 70 ist. Und auch vorher schon kannst du dich auch mal unterscheiden von einem Lehrer in einem Punkt. Es gibt da kleine Punkte, aber in allen wesentlichen Fragen bin ich natürlich völlig einig, besonders mit meinen Lehrern Professor Ströter durch seine Schriften, Karl Geyer, Adolf Heller. Das sind im Wesentlichen meine Lehrer. Einer war sogar Professor, die anderen nicht. Also, und da unterscheide ich mich ein wenig im Blick auf die Ex-Anastasis, sage ich nur, ich halte es für möglich, Punkt. Ich bin mal nachts aus dem Bett gesprungen und habe das griechische Wörterbuch genommen. Jetzt will ich genau wissen, ist da eine Unsicherheit drin? Apos, ob ich etwa? Ja, da liegt eine gewisse Unsicherheit. Und man sagt, im Blick auf die Entrückung war doch Paulus nicht unsicher. Wenn er hier unsicher ist, muss er was anderes gemeint haben. Heinrich Langenberg aber denkt wieder anders. Das ist demütiges Streben. Und bei Bruder Ströter lese ich auch nichts von einer besonderen fortlaufenden Auferstehung. Also Sie sehen, gereifte Brüder denken da anders. Und da sollten wir in Liebe miteinander umgehen. Und jeder bleibe da bei seiner Schau, die er meint, aufgrund der Bibel haben zu können. Ich bin da sehr zurückhaltend geworden. Manchmal wird man im Alter nicht schlauer, sondern zurückhaltender. Das ist auch gar nicht schlecht. Und in manchen Punkten sage ich heute nur noch, ich halte es für möglich, Punkt. Gibt es eine Ex-Anastasis? Ich halte es für möglich. Gibt es eine Zwischenleiblichkeit zwischen Tod und Auferstehung? Ich halte es für möglich, Punkt. Und das sind so nicht ganz leicht zu deutende Texte, wie auch 2. Korinther 5 am Anfang. Ich halte es für möglich, Punkt. Geben Sie sich da nun mal notgedrungen damit zufrieden an diesen Punkten. Dann ist die Auferstehung der Toten in Christo nach 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Dahin kommt das Gros der Gläubigen. Ex-Anastasis mag sein, aber der Heinz Schumacher denkt, vielleicht in jedem Jahrhundert ein paar. Nicht die große Menge der Gläubigen, nein. Also Sie müssen mir das nun nicht abnehmen, Sie können da Ihrer Meinung gewiss sein oder auch sagen, Herr, du kannst mir es noch deutlicher zeigen. Man lernt ja nie aus, auch nicht über 70 sollte man immer wissbegierig sein und auch fähig zur Korrektur und zu neuem Lernen. Solange du noch Neues lernst, bist du jung. Also, dann gibt es noch weitere Auferstehungen. Da ist ja doch die Rede in Hesekiel 37 von den toten Gebeinen Israels, die in der Wüste liegen und dann auferstehen. Hesekiel 37. In Hesekiel 16 ist sogar gesagt, dass die Leute von Sodom wiederkommen, Sodom und Gomorra, die da untergehen. Gott macht immer weiter, ob einer im Wasser umkam oder im Feuer. Er macht immer weiter, er macht immer weiter. Ja, und es gibt die Auferstehung der Märtyrer in Offenbarung 20 und es gibt letztendlich nach Offenbarung 20, 11 bis 15 die Auferstehung aller Toten, wobei es dann noch einmal eine Zweiteilung gibt zum Gericht des Feuersees oder zum Leben. Aber das ist nicht der letzte Ausblick. Gott will alles unter ein Haupt bringen. Bevor es aber alles unter ein Haupt kommt, gibt es Gerichte, gibt es Zweiteilungen, Scheidungen. Fünftens, das Gericht des Sohnes. Johannes 5, Vers 22. Der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohne gegeben. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, lass mich alles selber machen. Ich habe mal beobachtet in einem Verlag, das liegt aber schon lange, lange zurück, da wurden Bücherkisten mit Büchern also verschickt in die Schweiz. Der alte Chef, der bald 70-Jährige, der meinte, wenn es Kisten zu nageln gibt für den Transport der Bücher in die Schweiz, das mache ich am besten doch selber. Ja, er konnte es am besten, da ging wohl kein Nagel daneben. Aber wenn ein Chef in einem Betrieb immer so denkt, ich kann es ja besser, deshalb mache ich es auch besser selber. Meinen Sie, da lernen die Auszubildenden was? Das ist keine gute Lehre. Und so ist unser Gott nicht ein Gott, der sagt, lasst mich mal lieber selber machen. Und der Herr Jesus sagt auch nicht, ihr könntet da Fehler machen beim Weltgericht. Ihr wollt miterben, mitherrschen, mitköniglich erben, da könnt euch doch ein Fehlurteil unterlaufen. Mach ich lieber selber. Nein, so denkt der Herr Jesus nicht, sondern Wie der Vater nicht alles selber macht, so macht auch der Sohn nicht alles selber. Wozu hat er denn eine Leibesgemeinde, ihr Lieben? Das ist doch nicht ein schönes Wort zum Berauschen oder Streiten, sondern das heißt Mitarbeit, Mitarbeit, wie die Glieder des Leibes, unsere Hände und Füße, wie in den Dienst stellen dessen, was das Haupt denkt. Auch bei den Gerichten, da könnte ich eine ganze Reihe aufzählen, Selbstgericht, Züchtigungsgericht, 1. Korinther 11, Preisgericht oder Gericht vor dem Richterstuhl des Christus, 2. Korinther 5, Vers 10, 1. Korinther 3, 11 bis 15, Gericht über die Stämme Israels, Matthäus 19, 28, Völkergericht, Matthäus 25, ab Vers 31 und dann das Gericht, 1. Korinther 6, Vers 2, die Heiligen sollen die Welt richten und sogar ein Gericht über Engel, 1. Korinther 6, Vers 3. Jetzt muss ich, sagt mir die Uhr, langsam zum Schluss kommen und ich nenne noch zwei Dinge, sechstens und siebtens. Bis jetzt hatten wir fünf Punkte, da sind wir auch betroffen, da sind wir mit involviert, nämlich die Abhängigkeit des Sohnes. Auch wir sollen, dürfen, müssen in dieser Abhängigkeit leben. Wenn der Sohn schon so abhängig war, wie viel mehr wir? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nachahmungstrieb des Sohnes. Ich habe die Stellen vorgelesen, dass auch wir Nachahmer sein sollen. Die Liebe des Vaters zum Sohn. Er zeigt ihm alles, was er tut. Er will auch uns zeigen. Hast du Interesse oder sagst du, ach nein, muss nicht sein. Ich gehe lieber in eine Gemeinde, wo man so aufgeputscht wird, gefühlsmäßig. Es gibt ja solche Dienste und Kreise. Und wenn der Betreffende nach Hause kommt, worüber hat der Prediger gesprochen, weiß ich nicht. Aber gut war es, es hat mich mächtig im Gefühl inspiriert. Weiß nicht, was er gelehrt hat, interessiert mich auch nicht so. Aber ich wurde aufgeputscht. Ist das die richtige Art, Gottesdienst zu feiern? Ist das die Art, wie Gemeinde gebaut wird? Da komme ich lieber hierher zu euch in die Dompetrostraße. Also, der Vater will uns zeigen, was er tut und erwartet von uns, weil die Leibesgemeinde Mitarbeiter Gottes ist, hier schon im Kleinen, dann im Großen, dass wir uns dafür auch interessieren. Die Lebendigmachung des Sohnes, er macht lebendig. Und wir dürfen auch da Mitarbeiter Gottes sein, indem ja die Toten der Welt herausgerufen werden zur Gemeinde durch die Verkündigung von Menschen, von Gliedern der Gemeinde. Und auch das Gericht ist nicht eine Sache, die nur den Sohn betrifft oder den Vater, sondern wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten sollen? Auch da, ich sagte es schon, macht der Herr Jesus nicht alles allein. Nun aber zwei Dinge. Es gibt auch noch Dinge, die der Vater und der Sohn sich selber vorbehalten haben. Sechstens, das Leben des Vaters und des Sohnes, Johannes 5, 26. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Autark sein. Im letzten Weltkrieg, da war das eine starke Losung in Deutschland, wir müssen wirtschaftlich unabhängig sein, wir müssen von niemand abhängig sein, autark, alles müssen wir im eigenen Land produzieren. Der Vater hat Leben in sich selbst und der Sohn auch. Das können wir so von uns nicht sagen. Wir bedürfen des ständigen Zuflusses, wir bedürfen der ständigen Abhängigkeit, wir bedürfen des ständigen Anschlusses, der Stecker muss in der Steckdose sein. Aber der Vater hat dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Bruder Geier sagte vor mehr als 50 Jahren, er hat es wohl auch geschrieben in seinem Buch, Ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit. Wir hatten in der Nähe von Darmstadt eine Mühle, die erzeugte eigenen Strom. Das war damals was Besonderes. Bei Stromausfall vom Elektrizitätswerk konnte die Arbeit der Mühle weitergehen, weil sie selber Strom erzeugte. Das hat er als Bild genommen. Der Sohn hat Leben in sich selbst. Nur so konnte er überhaupt Golgatha ertragen. Denn, wie Karl Geier sagt, Golgatha war schlimmer als der Feuersee. Im Feuersee ist jeder nur der eigenen Sünde wegen. Aber der Feuersee bleibt nicht für immer. Aber Christus trug nicht eigene Sünde, die gab es nie in keiner Weise, sondern er trug die Sünde der Welt, des Kosmos. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Wort können wir nie voll ausschöpfen. Siebtens, die Ehrung des Vaters und des Sohnes. Das ist auch etwas, was nur die beiden betrifft. 5, Vers 23. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Dazu hat der Vater dem Sohn alles Gericht gegeben. Das soll am Ende aller Gerichte herauskommen. Das Wort würde eigentlich schon ausreichen, um Allversöhnung zu begründen. Das ganze Gericht hat der Vater dem Sohn gegeben, nicht drei Viertel, das ganze Gericht, inklusive Feuersee und allem, Völker, Israel, Engel, Tote, alles hat der Vater dem Sohn gegeben, alle Gerichte, das ganze Gericht, zu welchem Endzweck? Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und das finden wir ja bestätigt in Stellen wie Offenbarung 5, Vers 13 oder Philipper 2, 10 und 11. Entschuldigung, ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, der Zeit halber. Die Ehrung des Vaters und des Sohnes ist das Ende aller Gerichte. Das ist ein wunderbarer Ausblick. Und es heißt hier nicht, wir werden geehrt, auf dass alle uns ehren, die Glieder der Leibesgemeinde, weil sie ja so vorbildlich eine Elite darstellten und die waren immer gehorsam und die waren so wunderbar. Nein, wir werden nicht geehrt. Es steht wohl einmal geschrieben, er wird bewundert werden in seinen Heiligen. Er wird bewundert werden in seinen Heiligen. Nicht wir werden bewundert, keine Sorge. 2. Thessalonicher 1, Vers 10, Vater und Sohn, er wird bewundert darin, was hat er aus uns gemacht, aus dem Scherbenhaufen, den Trümmern unseres Lebens, aus unserem Ungehorsam uns herausgeholt, neu gemacht, immer wieder Vergebung geschenkt, Hilfe geleistet, was hat er aus uns gemacht. Darin wird er einmal bewundert werden. Nun, ich denke, das ist auch ein guter Abschluss für diesen Text und ich will ja auch nicht ungehorsam sein, sondern der Uhr gehorchen oder den Zeiten, die Gott nun einmal gegeben hat. Der Herr segne dieses Wort. Amen. Wir beten. Vater, dein Wort ist wunderbar. Wir danken dir dafür. Wir können es nie voll ausschöpfen. Wir danken dir, Vater. Du willst eine wunderbare Vater-Sohn-Beziehung. Du hast sie mit dem Sohn und du willst die gleiche Vater-Sohn-Beziehung auch mit deiner Gemeinde, mit allen Gliedern der Gemeinde, ob Männer oder Frauen. Alle, die von Herzen dir glauben, sind Söhne Gottes durch den Glauben und dürfen hineingenommen werden in diese Vater-Sohn-Beziehung. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein hohepriesterliches Gebet. Da hast du gezeigt, wie innig du mit dem Vater verbunden bist und wie innig wir auch verbunden sein sollen und dürfen und können mit dir und dem Vater. Und das alles, weil du dich selbst für unsere Sünden gegeben hast ans Kreuz und weil der Vater dich auferweckt hat aus Toten und zum Herrn erhöht über alles. So sei du auch der Herr in unserem Leben und lass uns das Gehörte umsetzen in die Kleinmünze des Alltags, dass wir ein Segen, ja auch ein Vorbild sein können für andere. Amen.